Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Einleitend ganz kurz noch was, vor der Einleitung, eine kurze Einleitung. Ich stehe ein bisschen neben mir. Ich bin erst am Wochenende aus den USA zurückgekommen und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Jetlag, dass das so lange anhält. So, und ist mir jetzt aber gesagt worden, es kann sein, dass es noch länger anhält. Und es ist halt so, momentan ist es so, dass ich nachts um 3 aufwache und so 2 Stunden wach bin und danach aber total gerädert bin. Und jetzt ist es so, dass ich nicht seit 5 wach bin, aber seit 5:30. Und ich bin einfach gerädert und stehe so ein bisschen neben mir. Das heißt, wenn ich mich verplapper oder wenn ich Blödsinn erzähle, das ist manchmal so eine Übersprungshandlung von mir, dann ist sozusagen, kann ich das heute da drauf schieben, dass es der Jetlag ist. So, also das dazu. Herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Anmoderation. Ist ja schon gesagt worden, ich bin Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule und es ist auch gesagt worden, dass eigentlich der Vortrag zu zweit geplant war, zusammen mit Lucia Bruns, die ganz, ganz herzliche Grüße schickt und die es total schade findet, dass sie heute nicht hier sein kann, aber aus Krankheitsgründen kann sie heute nicht teilnehmen. Und es ist auch richtigerweise gesagt worden, dass ich mit Lucia zusammen dieses Projekt Jugendarbeit, Polizei und Rechte Jugendliche, also wir haben zur Rolle von Jugendarbeit Anfang der 90er in Berlin-Lichtenberg und in Brandenburg-Cottbus geforscht und haben uns sozusagen da auch mit Interviews gemacht, unter anderem mit Fachkräften, die in der damaligen Zeit gearbeitet haben, also durchaus vergleichbar zu dem, was hier in Sachsen passiert ist. Aber da geht es heute gar nicht drum. Also ich bin gebeten worden, von den Organisatorinnen heute mal nicht darüber zu sprechen, sondern über das Thema Frauen und die Rolle von Frauen in der aktuellen extremen Rechten, beziehungsweise auch die Frage der, das was schon angeteasert worden ist, die Frage der doppelten Unsichtbarkeit, beziehungsweise die Frage, ob es da überhaupt so etwas wie Strategien gibt. Und dann war der so geplant, dass Lucia was über genderreflektierende Perspektiven erzählen wollte, also so schon nicht Ergebnisse aus unserer Forschung, aber so Grundstandards in der Arbeit, die wir für wichtig erachten. Und das mache ich dann alles zusammen und hoffentlich auch gut miteinander verbunden. Frauen und die extreme Rechte, so letzte Vorbemerkung, bevor es dann losgeht. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema extreme Rechte auseinanderzusetzen oder angefangen habe, in diesen Bereichen zu arbeiten, ist es so, ich habe über soziale Arbeit im Nationalsozialismus promoviert, habe mich also da mit dem Handeln der damaligen SozialarbeiterInnen auseinandergesetzt. Die hießen aber noch Fürsorgerinnen und auch ohne Sternchen und so, aber sozusagen so. Danach sozusagen, ich hatte so den Drang oder ja den Drang, dass ich so bestimmte Erzählungen, die es so damals gab, über den Nationalsozialismus, dass ich die in Frage gestellt habe und ich gedacht habe, wenn das so eine männliche Führungsklique gewesen wäre, die so gehandelt hätte, was sie ja getan hat, aber wenn das alleine gewesen wäre, dann hätte es einfach nicht funktioniert. Und ich war damals schon der Meinung, als ich so angefangen habe, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, dass es nicht funktioniert, wenn sich nicht alle Geschlechter daran beteiligen. Und in der Zeit, als ich so angefangen habe zu forschen, haben wir von 2 Geschlechtern gesprochen. Aber so grundsätzlich, dass bestimmte Dinge sozusagen jenseits von Patriarchat, das nach wie vor noch Existenz ist, aber dass es mehr bedarf. Und dass es aber in der Auseinandersetzung dann auch wichtig ist, dass man erstmal dieses andere, dieses Mehr auch sichtbar macht. Und dass unser Blick oder der damalige Blick, das hat sich zum Glück etwas ausdifferenziert, aber doch sehr, sehr, sehr geprägt war von diesem Blick auf männliche Täter. Und das in Folge habe ich dann angefangen, in unter anderem in einer mobilen Beratung zu arbeiten, aber ich habe mich dann mit aktuellen Feldern der extremen Rechten auseinandergesetzt und da ist es mir auch aufgefallen, also dass in der Zeit der Blick einfach sehr täterorientiert war und vor allen Dingen auf männliche Täter orientiert war. Und das hat mich damals sehr geärgert und die Auseinandersetzung mit Frauen, Frauenrollen, sogenannten weiblichen Strategien, das war das, was mich dann relativ schnell dazu gebracht hat, mich damit vertiefend auseinanderzusetzen. Und im Weiteren habe ich das dann ausdifferenziert und mir dann irgendwann auch die Männlichkeiten angeschaut und überhaupt sozusagen die Geschlechterperspektiven. Aber angefangen habe ich mit den Frauen und habe schon länger keinen Vortrag mehr gemacht zu dem Thema Frauen. Und deswegen fand ich es eigentlich auch ganz schön, dass ich heute gebeten worden bin, dazu was zu sagen. Aufgebaut ist es so, ich mache eine kurze Einführung zum Thema Begrifflichkeiten. Also worüber reden wir? Ich weiß, ich gehe davon aus, dass vielleicht das eine oder andere euch nicht ganz neu ist, gerade was das Thema Begrifflichkeiten angeht. Aber das ist mir unter anderem aus einer Gender-Perspektive nochmal wichtig. Dann möchte ich nochmal darlegen, warum ich es zentral und wichtig finde, mich auch mit der Konstruktion der Volksgemeinschaft als einer ganz zentralen Ideologie, die wiederum aber hochgradig gegendert ist, damit mich kurz auseinandersetzen, um dann zu fragen, immer noch übersehen und unterschätzt. Also das war so ein Titel, den wir, glaube ich, vor 15 Jahren sozusagen Frauen übersehen und unterschätzt in der extremen Rechten so gerne benutzt haben und Fragezeichen daran. Und ich will euch da ein paar Typisierungen vorstellen, auch von gerade ganz aktuellen Erscheinungsformen. Und der letzte Teil meines Vortrags geht dann zum Thema genderreflektierende Perspektiven. Grundsätzlich würde ich vorschlagen, dass wir es so machen, dass Verständnisfragen nach dem Vortrag gestellt werden können und Diskussionsfragen nach beiden Vorträgen, weil es ja. Und das andere ist aber, wenn ihr das Gefühl habt, es läuft gerade was total schräg oder ihr habt das Bedürfnis, euch unbedingt zu äußern, ist das natürlich möglich. Also das ist auch noch dieses Gender mich nicht voll, das ist mir nochmal wichtig, dass ich das einblende, weil ich hatte ja gesagt, dass ich schon sehr früher das Bedürfnis hatte, mich dem Thema anzunähern, beziehungsweise auch zu gucken, was machen eigentlich die Frauen und was macht eigentlich sozusagen irgendwann auch, was ist das eigentlich mit dem Gender? Und es hat mich damals total geärgert. Ich glaube, es war die Bundestagswahl 2013, es war sozusagen die Wahl, als die AfD das erste Mal es geschafft hat, überhaupt Plätze im Bundestag zu kriegen. Und damals habe ich mir mal die Wahlprogramme angeschaut und die einzige, außer die Grünen hatten noch so 2, 3 Punkte, aber die einzigen, die damals wirklich Gender thematisiert haben, es war die AfD. Und dann habe ich auch sozusagen damals gedacht, es kann doch einfach nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein sozusagen, dass die dieses Thema nehmen und weil das ist ja auch so hochgradig anschlussfähig und emotionalisierbar, das sehen wir jetzt. Also man muss ja nur das Wort Gender in den Mund nehmen und die Leute drehen durch. Und das ist aber so, wo ich so denke, das ist so ein grundsätzliches Versäumnis. Und dieses so Gender mich nicht voll, also sozusagen im Prinzip einen Begriff zu nehmen, der aus einer progressiven Forschungsrichtung gekommen ist. Also Genderforschung ist ja sozusagen, wird ja deswegen auch angegriffen und zu sagen, schön, dass ihr euch alle nicht dafür interessiert, aber wir machen das. Wir setzen sozusagen unsere Werte ganz zentral und drehen das Ganze um. Also diese auch eine bestimmte Art von subversiver Politik, die einfach von der Rechten und von der extremen Rechten sehr, sehr schnell begriffen worden ist und leider sehr gut funktioniert. Sehen wir ja heute auch, wer auf TikTok unterwegs ist, sind ja leider nicht unbedingt die, also sozusagen oder besonders erfolgreich ist, ist ja leider auch die AfD. Und ein anderer Punkt, das ist für euch auch nicht neu, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen, das Geschlechterverhältnis, also beziehungsweise Sexismus oder auch Antifeminismus oder Frauenhass als eine Intersektion und unter unterschiedlichen wichtigen Intersektionen, die das Weltbild der extremen Rechten ausmachen, ist wirklich die einzige gewesen, wo sich niemand die Mühe machen musste, sich sozusagen zu verkleiden. Also wie im Bereich Rassismus ist ja das Konzept des Ethnopluralismus erfunden worden von der neuen Rechten, um zu sagen, nee, wir sind gar nicht rassistisch. Wir haben ja gar nichts gegen, aber. Und dann diese Erzählungen sozusagen, dass so polnische Menschen am besten in Polen aufgehoben sind wegen der Wurzeln und der ganzen Kultur und so weiter und so fort. Das ist ja eine Erzählung, die europaweit unheimlich gut funktioniert und die jetzt im Europawahlkampf auch wieder funktioniert. Das heißt, wir haben auf unterschiedlichen Ebenen der Ideologien hatten wir dieses Mimikry, auch eine bestimmte Art von Verständnis. Versteckspiel oder eine bestimmte Art von Modernisierung. Das Einzige, wo wir das nicht hatten und wo es nie nötig war, ist das Geschlechterverhältnis. Also sozusagen, und das finde ich auch total interessant und das ist für mich auch nochmal ein Zeichen, dass da was liegen gelassen worden ist, was wir uns ja heutzutage zum Glück anschauen. Und ein anderer Punkt, und ich glaube, das macht das halt so hochgradig gefährlich und das macht dann wiederum auch das Thema Gender da drin auch nochmal so doppelt auf ganz, ganz vielen Ebenen so anschlussfähig. Also einerseits sozusagen insofern anschlussfähig, dass es auch gerade Frauen und weiblich gelesene Menschen sind, die diese Dinge, diese Populisierung transportieren können. Und das sozusagen, dass diese ganze Diskussion über Rechtspopulismus, wie nennen wir das eigentlich, sagen wir Rechtsextremismus, sagen wir extreme Rechte, sagen wir Rechtspopulismus, das, was dem unter anderem zugrunde liegt, dass es da so eine Abstufung davon gibt, dass eine, was so das Böse ist, ist es an den Rändern. Wir wissen das alles, stimmt alles nicht. Und nichtsdestotrotz ist es aber in den Köpfen ja auch da. Und sowas wie Rechtspopulismus ist dann doch noch anschlussfähiger, ist dann doch normalisierter und ist dann doch irgendwie eine Art und Weise besser zu verpacken. Und dass es da gerade einerseits auf der Ebene der Emotionalisierung als ganz zentraler Politikstil funktioniert und auf der anderen Seite aber durch dieses Kapern von verkürzten Forderungen, wie zum Beispiel die Forderung von sogenannten Frauenrechten. Und das heißt sozusagen, dass das dann gelingt im Kontext von Zuwanderungsdiskussionen, in der Abwehr, in der Rassifizierung. Und das ist etwas, was da funktioniert und wo Frauen einen ganz zentralen Anteil haben. Und das andere auch nochmal, was so wahnsinnig gut funktioniert, also ist es Bourdieu, also auch ein Männlichkeitsforscher, der sagt sozusagen, dass das Geschlechterverhältnis im Gegensatz auch nochmal oder im Vergleich zu anderen Macht- und Herrschaftsverhältnissen das am tiefsten Eingeschriebene ist, insofern, weil es mit dem Thema Beziehung und Liebe verbunden ist in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, es ist irgendwie nochmal ganz anders in unsere DNA sozusagen eingeschrieben und ist auf eine Art und Weise nochmal viel unsichtbarer als, also wie auch alle Macht- und Herrschaftsverhältnisse haben den Wunsch der Naturalisierung, der Normalisierung, der Unsichtbarmachung. Aber dass gerade das Thema Geschlecht und alles, was damit zusammenhängt, auf eine Art und Weise noch einfacher funktioniert. Ich hatte ja schon gesagt, es geht auch noch mal, für mich geht es auch noch mal zentral um die Ideologie der Volksgemeinschaft. Diese Ideologie der Volksgemeinschaft wird indessen sehr unterschiedlich angerufen. Das sehen wir auch in den aktuellen Kampagnen der Rechten, der neuen Rechten und der alten Rechten, dass das nach wie vor eine große Rolle spielt. Und hier ist auch so, dass die Idee der Volksgemeinschaft als Einheit, die ist gar nicht anders vorstellbar als auf einer vergeschlechtlichen Dimension. Und für diese Idee, also für die Umsetzung des rechten Traums, braucht es die Konstruktion von wahren Frauen oder wahren Männern und richtigen Frauen oder richtigen Männern. Also das, was die Diskussion um Maximilian Krah, aber auch die Inszenierungen von einer Marine Le Pen oder auch von einer Giorgia Meloni, so unterschiedlich wie sie sind, was dem zugrunde liegt, ist nichtsdestotrotz eine Idee von richtiger Weiblichkeit, also zum Beispiel, die immer wieder ja auch von extrem rechten Politikerinnen ins Feld geführt wird, in Abgrenzung auch zu demokratischen Politikerinnen. Und auch ein Maximilian Krah, der ganz klar sagt auf TikTok sozusagen, werdet Männer, werdet also sozusagen rechtsgleich Mann und es ja leider sozusagen auf einer bestimmten Ebene einfach sehr, sehr gut funktioniert. Dem zugrunde liegt diese Idee davon, von Volksgemeinschaft, die da sehr wirkmächtig ist. Und ich fand das im Laufe der Zeit total spannend, dass es heutzutage wird es noch viel unverhohlener geäußert, aber bereits die im Zuge der Entwicklung der autonomen Nationalisten, autonomen Nationalistinnen, autonomen Nationalisten Selbstbezeichnung, von daher bleibe ich mal dabei, die ich weiß, könnt ihr euch bestimmt auch noch dran erinnern, aber die so das erste Mal noch mal anders aufgetreten sind als die klassische alte Rechte. Und da auch das Thema, also das ist ein Plakat von einer Demo gegen den Volkstod. Also diese Kampagnen gegen den Volkstod, diese neonazistischen Inszenierungen, da spielte das Thema ja schon eine zentrale Rolle. Und die Revolution beginnt im Bett. Das Plakat, was ihr im Hintergrund seht, das ist so ein Prinzip, das ist 1:1 der deutschen Gattenwahl, die es im Nationalsozialismus gegeben hat. Das ist nichts anderes als das sozusagen, pass auf deinen Nachwuchs auf, beziehungsweise pass darauf auf, wenn du dir ins Bett holst. Also sozusagen, die Inszenierung ist eine andere, aber das, was dem zugrunde liegt, ist eine bestimmte Art von reiner, in Anführungszeichen, Konstruktion, die da angerufen wird und die nach wie vor oder vielleicht sogar noch mal mehr und noch unverhüllter wichtig ist. Und was dem zugrunde liegt, wir sehen das in ganz vielen Debatten, zum Beispiel erinnern wir uns an die Nacht nach Köln, also die, als es in dieser Silvesternacht zu diesen massiven sexualisierten Übergriffen gekommen ist an Frauen und weiblich gelesenen Personen. An die Diskussionen erinnern wir uns alle noch und wie schnell das Ganze aufgeladen worden ist und rassifiziert worden ist. Dem zugrunde dieses, die Figur einer schützenswerten weißen deutschen Frau. Es ist im Nachgang auch nicht darüber geredet worden, dass auch nicht weiße Frauen in der Nacht angegriffen worden sind und belästigt worden sind. Aber dieses zu Schützende, das ist sozusagen, das finden wir schon in der Volksgemeinschaftskonstruktion, die von einem fremden Mann bedroht wird, was ja wiederum dann auch bedeutet, die Wehrhaftigkeit des deutschen Mannes, der gefragt wird, die sozusagen das ausfüllen zu können, das finden wir da drin. Der deutsche Wächter, soldatische Männlichkeit, angetreten, das genau zu verteidigen, auch diese also auch das, was Höcke dann in seinen Reden äußert. Und was dem aber auch zugrunde liegt, ist nicht nur Schutz, sondern auch Regulation. Also es ist nicht nur sozusagen, wir schützen, sondern wir sorgen auch dafür, dass da nichts schiefläuft, in Anführungszeichen. Weil sozusagen, da kommt dann wieder dieses, die Revolution beginnt im Bett dazu. Also es ist nicht nur Schutz vor sexualisierter Gewalt, sondern es geht auch darum, dann nochmal sozusagen auch dafür zu sorgen, dass dann eine richtige Form von Sexualität in irgendeiner Art und Weise passiert. Und das ist eine Weiblichkeitskonstruktion, die mit Schwäche einhergeht. Also sozusagen, da sehen wir auch nochmal die Zuschreibungen, die dann gut funktionieren. Und dass diese Diskussion hochgradig verknüpft wird mit rassistischen Diskursen, darauf hatte ich ja auch schon hingewiesen. Die sozusagen dieses zentrale Thema, sozusagen die Konstruktion der richtigen beiden Geschlechter, das kennt ihr auch. Diesen ganzen Lifestyle, den es gibt, dass es halt schon Strampler in den richtigen Farben geht. Das ist dann nicht rosa-hellblau hier, sondern rosa-hellbraun. Also sozusagen, das ist dann ja auch durchaus gewollt. Aber da ist also sozusagen mit kleinen Gesten wird einfach, also so die auch die Politisierung der Alltagswelten, was da funktioniert und wo ganz klar aber auch ist, wir sehen das heutzutage bei völkischen Siedlerinnen, also gerade auch nochmal diese ganz klassische Übernahme von diesen Ideen, die sich dann auch in Erziehungskonzepten finden, aber da geht es um die biologistischen Geschlechterrollenvorstellungen, die von vornherein einsozialisiert werden und dafür sorgen, dass es dann die richtigen Frauen gibt. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Frage stellen werde, ist es immer noch so? Mädchen und Frauen, sind die immer noch weiblich sexy rechtsextrem? War ein Titel mal von einer Doku. Ist das immer noch so sozusagen, dass es funktioniert oder ist es anders? Es gibt ja indessen seit 20 Jahren Forschung dazu. Hat sich da eigentlich was geändert? Hat sich unser Blick geändert? Hat sich unser Blick geändert, seitdem Beate Zschäpe der Prozess gemacht worden ist, wo wir ja jetzt auch alle wissen, sozusagen selbst vor Terror wird nicht zurückgeschreckt? Oder wie sieht es da eigentlich aktuell aus? Und wie geben die sich selbst? Also sozusagen. Und wie beeinflusst dann eventuell das eine dann auch unsere Wahrnehmung. Und erstmal sozusagen Stand heute, diese Pluralisierung von Frauenrollen, die wir vor 20 Jahren schon konstatiert haben, die hält an. Also sozusagen. Und das ist auch einfach ein Befund, der ist spannend, dass das so Von jedem Alter, in jeder Altersstufe gibt es Angebote, die gerne angenommen werden. Also auch sozusagen die deutsche Großmutter sozusagen ist auch ein wichtiger Typus. Und auch wir erinnern uns an diese rassistischen Initiativen, die es gab, besorgte Mütter. Mütter kommt immer total gut, weil es einhergeht mit einer Entpolitisierung. Eine Mutter, die sich Sorgen macht, die kann es ja gar nicht böse meinen. Es geht ja um ihre Kinder so. Und die deutsche Großmutter ist ja im Prinzip ähnlich eingelassen, beziehungsweise wahrscheinlich noch harmloser als die deutsche Mutter ist wahrscheinlich die deutsche Großmutter. Aber dem zugrunde liegt ganz klar auch ein extrem rechtes Angebot, wenn es so verpackt ist. Und gleichzeitig auch Autoren in neurechten Medien, sozusagen da ist Dresden ja auch ein Ort der sozusagen neurechten Literatur mit der Bücherstube, also sozusagen wo auch nochmal ein bestimmter Typus, nicht der Krawallfrau, sondern auch einer bestimmten, sich bürgerlich gebenden rechten Frau einen Platz findet. Das wird unter anderem ja auch bespielt von Ellen Kositzer, die da drin ja auch sehr erfolgreich ist, ein bestimmtes Image zu kreieren. Und also sozusagen dieses Image mit ganz eindeutig extrem rechten Inhalten, gerade bei Frau Kositzer, und gleichzeitig aber ein Image zu pflegen, was dazu führt, dass ich sagen würde, Ellen Kositzer ist eine Normalisiererin der extrem rechten Ideologie auf eine Art und Weise, wie Götz Kubitschek das halt nicht hinkriegt. Und einfach durch ihre Inszenierung und so, wie sie gelesen wird. Also das ist ganz klar und das ist auch Stand heute, ist diese Pluralisierung hält an. Dann, ich würde ja sagen, es gibt diese Pluralisierung noch. Die ist da, das geht weiter. Und darüber hinaus bin ich der Meinung, dass es immer noch so ist, dass wir zwar diese Differenzierung sehen, aber dass es nach wie vor ist, dass eine Marine Le Pen andere Wahlchancen hat, als weniger radikal wahrgenommen wird als ein männlicher Kandidat. Eine Giorgia Meloni wird nicht so ernst genommen als Faschistin wie ein Salvini. Und das hat was damit zu tun, und das stimmt auch mit den Forschungen überein, dass es nach wie vor so ist, dass Frauen eine andere Art von Friedfertigkeit zugetraut wird. Und dass dieser Mythos der Friedfertigkeit einfach wahnsinnig tief verankert ist. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade Thema Frieden, dass Frauen nach wie vor rein quantitativ, wenn es um sowas geht wie Care-Arbeit, soziale Tätigkeiten, aber auch ehrenamtliche Tätigkeiten im Kontext von Unterstützung für Geflüchtete, ist der Anteil von Frauen und weiblich gesehenen Personen, die sich engagieren, auch höher. Das heißt, es gibt auch noch mal einen Befund, dass so dieses sich Sorgen um Frieden oder sich da drin engagieren, da können wir quantitätsmäßig nach wie vor auch einen Überhang feststellen, aber das führt nach wie vor dazu, also Frauen und Frieden werden stärker miteinander verbunden, dass extrem rechte Aktivistinnen, extrem rechte Politikerinnen für friedfertiger gehalten werden, als sie sind. Und dass implizit auch nochmal, wir kommen gleich auch nochmal zu den Influencerinnen, genau damit auch Politik, Kampagnen und Strategien gemacht werden. Birgit Rommelsbacher hat bereits Anfang der 90er Jahre darauf hingewiesen und ich finde, das Zitat ist alt, aber ich finde, das Zitat ist immer noch gut, weil es sich nicht geändert hat. Dieses Mütterlichkeit, Beziehungsorientierung und Empathie schützen Frauen nicht per se vor dominanten Verhalten. Je nach Situation können diese weiblichen Kompetenzen im Dienst von Diskriminierung, Ausbeutung und Gewalt stehen. Frauen sind eher geneigt, aus weiblichen Motiven Gewalt auszuüben, so etwa, wenn sie um ihrer Familie willen Flüchtlinge aus dem Wohngebiet jagen. Und das ist sozusagen, wenn wir uns anschauen, von wann das Zitat ist, Anfang der 90er Jahre, ist es halt erschreckend, wie aktuell das noch ist. Und wenn wir uns dann die Inszenierung anschauen, das ist eine Inszenierung, die auch schon etwas älter ist, die sich aber jetzt von Germania Fitness, die sich eigentlich von den aktuellen Influencerinnen nicht besonders viel unterscheidet. Es wird halt mit den blonden Zöpfen nach wie vor geworben. Und dass ungeachtet, dass es Fridays for Future gibt, wo ja auch der Anteil von Frauen und weiblich gelesenen Personen total hoch ist, ist es so, dieses nicht, dass ein eigenständiges Interesse, ein eigenständiges politisches Interesse weniger angenommen wird und auch, wenn dann eher ein linkes oder ein progressives, also irgendwie irgendwas, was nach wie vor noch eher als besser oder gut gilt, aber keinesfalls ein extrem rechtes, und das macht dann die doppelte Unsichtbarkeit aus. Jetzt zeige ich euch einerseits nochmal Frauen, die bei den Corona-Protesten eine Rolle gespielt haben, insofern, als dass ich auch der Meinung bin, dass das, was in der Corona-Zeit passiert ist, also einerseits uns nach wie vor prägt, also dass es noch lange nicht bearbeitet oder wirklich verarbeitet ist, und auf der anderen Seite, weil man da auch noch mal gesehen hat, gerade so durch diese Betonung oder durch die Rolle, die die Esoterik in der Zeit bekommen hat, die wiederum auf bestimmten Ebenen sehr weiblich konnotiert ist, dass das Wichtiges ist. Und dann ein Schwenk zu den aktuellen Erscheinungsformen auf der Ebene von sogenannten InfluencerInnen. Ich finde das, also das Interessante oder eine der interessanten Dinge, dass ich der Meinung bin, dass die Inszenierungen sich ändern, sie werden moderner, sie werden sozusagen schicker, cooler, trendiger, und auch was die Inszenierungen angeht und die Eroberung oder die Benutzung von Social Media waren die Rechten einfach schneller und auch besser und wie dem auch sei. Aber das jenseits von den Inszenierungen, die sehr modern sind, die sehr professionell sind, ich finde, die Inhalte eigentlich sich nicht wirklich geändert haben. Dass also nach wie vor zentrale Rollen auch im Mittelpunkt stehen und die Art und Weise der des Vortragens oder die Art und Weise, also ich finde diese, wen wir jetzt hier im Hintergrund sehen, Miriam Hoop, also auch die Tatsache, dass dann Kompakt ein Interview macht mit ihr oder dass sie Titelfrau wird auf dem Kompakt-Magazin, das ist dann auch bei Eva Rosen, da komme ich auch gleich noch zu, also sozusagen ist dann auch der Fall. Das heißt also, eigentlich ist das durchaus auch austauschbar. Und beide sind auch blond und haben blonde, lange Haare und so. Und die Art und Weise, sich zu inszenieren, ist dann doch relativ ähnlich. Und was auch relativ ähnlich ist, neben dieser sehr durchaus sympathischen Art und Weise, manchmal so ein bisschen, also Miriam Hoop ist dann eher so ein bisschen schnodderig, Eva Rosen ist eher so ein bisschen lieb so, aber neben der Art und Weise, was dahinter steht, es werden knallharte Verschwörungsideologien verbreitet. Also dass genau die Art und Weise der Inszenierung das vertuschen soll oder transportieren soll. Gar nicht vertuschen, sondern normalisieren. Es wird ja gesagt, es wird ja also nicht vertuscht. Also es wird damit normalisiert und anschlussfähig gemacht. Also auch diese NS-Relativierung, die von ihr immer wieder praktiziert worden ist, ist auch ein Hinweis, dass, und sowas passiert nicht aus Versehen, sondern das sind ganz bewusste Strategien. Und ich finde gerade aktuell, gerade was das Thema NS-Relativierung angeht, sind wir einerseits viel abgestumpfter geworden und andererseits meine Erfahrung auch an der Hochschule ist, dass das Wissen um das, also das Wissen, was über den historischen Nationalsozialismus total zurückgeht. Das heißt also sozusagen, dass einerseits wird mehr relativiert und andererseits wird weniger gewusst, was ich finde eine gefährliche Mischung ist. Ich hatte schon gesagt, Eva Rosen ist auch eine zentrale Figur gewesen, die auch als Mitorganisatorin von Aufmärschen immer wieder aufgetreten ist. Und das ist ja auch nichts Neues. Das wird ja auch seit 20, 25 Jahren gemacht, dass man dann Frauen sozusagen dahinstellt. Beziehungsweise ist nicht nur, dass man die dahinstellt, dass die da auch stehen. Also es ist nicht nur instrumentell, dass die sozusagen benutzt werden, sondern das machen die schon selbst. Und dann auch wieder eine bestimmte Art von Verbindung, von einer Sanftmütigkeit, von einer bestimmten Inszenierung, die dann benutzt wird, durchaus weniger sanfte, durchaus menschenfeindliche Ideologien unter die Leute zu bringen. Das letzte Beispiel zum Thema Corona und extrem rechte Protagonistinnen. Ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, Katharine Turner, das ist eine Österreicherin, die so einen ganz grauenhaften YouTube, nee, da ist sie dann irgendwann rausgeschmissen. Also sie ist sogar von YouTube runtergeflogen, das heißt, sie ist dann, also so, davor muss man in der Regel schon was tun, jetzt ist sie auf Vimeo. Und die sitzt in ihrem Garten, die hat ein Familienhäuschen, einen schönen Garten, sitzt in ihrem Garten und erzählt dann was zur Weltgeschichte und aber auch was über ihre Pflanzen und auch was über ihre Tiere. Und das ist sozusagen, ist eine Therapeutin, also sozusagen auch von der Inszenierung. Und dann werden so nach und nach die härtesten antisemitischen Verschwörungsideologien gebracht. QAnon wird normalisiert. Also so, also auch nicht Ideologien, wo man, oder Verpackungen, wo man so denken würde, okay, die ist eine Heilpraktikerin, die sitzt in ihrem Garten und die hat vielleicht komische Geschlechtervorstellungen. So, wie viele Esoterikerinnen? Nein, das ist dann aber auch wirklich, das sind dann neonazistische, QAnon-antisemitische Verschwörungen, die verplaudert werden. Und das ist einfach zusammen mit so einer Heilsbotschaft, wenn man ihr folgt, dann wird das Leben besser, das Leben wird einfacher und sozusagen die Menschen werden gesünder in Verpackung mit einer extrem rechten Ideologie. Womit wir bei den rechten Influencerinnen werden und da weiß ich auch nicht, ob ihr euch das mal so angeschaut habt, wer da so unterwegs ist. Ich finde, dass man auf den ersten Blick, also ich weiß nicht, wer von euch eventuell sich mal die Sparte Mam Influencerinnen angeschaut hat. Das sind also Mütter, die im Netz, auf Insta oder auf TikTok über ihren Alltag posten, Bilder machen und von der Ästhetik und von der Art und Weise unterscheiden die sich nicht von den rechten Influencerinnen. Also sozusagen in der Art und Weise, wie es gemacht ist. Und das ist natürlich auch wiederum eine Strategie. Und das finde ich auch interessant, weil das ist international auch super ähnlich. Das heißt, jetzt die Forschung, die ich jetzt gerade sozusagen mir angeschaut habe in den USA zu dem Thema soziale Medien und Auftreten der Frauen da drin, Auftreten der rechten Frauen und diese Verbindung mit den Tradwives, die es ja jetzt hier bei uns auch gibt. Aber das ist einfach sehr klug gemacht. Und das ist im Prinzip aber genau das, was vorher auch die Katharine Turner macht. Also dass sehr eindeutig extrem rechte Ideologien zusammen verkauft werden mit der selbstgemachten Erdbeermarmelade. Also verkauft werden, meine ich, mit unter die Leute gebracht, sozusagen. Das heißt, es wird ein Lebensgefühl inszeniert über dieses soziale Medium. Und dieses Ding, wenn ich ihr folge, bin ich auch Teil von ihr. Das heißt, da wird auch noch mal, so wie diese sozialen Medien funktionieren, es ist noch mal direkter, unmittelbarer als das, was auf YouTube funktioniert. Das heißt also, ich werde dann Teil dieses Alltags von dieser Freier Rosi zum Beispiel, also eine extrem rechte, deutschsprachige, rechtsextreme Influencerin. Und das ist wiederum auch die Gefahr. Und ich finde, das ist auch die Gefahr gerade für Jugendkulturen, also gerade für so Mädchen und Frauen, die, und aber sozusagen nicht nur, es gibt jetzt Forschungen dazu auch, dass es auch junge Männer gibt, die sich von diesen Bildern wahnsinnig angesprochen fühlen, weil damit was verknüpft wird, was sie sich wünschen. Das heißt, es ist nicht nur eine Politisierungs- und eine Mobilisierungsebene für junge Frauen. Was ich sagen würde, was forschungsmäßig unbedingt mal erforscht werden müsste und viel zu wenig im Blick ist, sondern es ist eine Möglichkeit, überhaupt junge Menschen zu mobilisieren auf eine Art und Weise, die viel spannender ist als das, was in der Schule passiert, viel spannender ist als das, was zu Hause passiert und viel schwieriger auch, also sozusagen, man muss sich wirklich sehr auf junge Leute einlassen, man muss sehr in ihren Lebenswelten sein, um das auch wirklich so mitzuschneiden. Man muss im Prinzip auch Teil dessen werden und das, denke ich mir, ist ja auch Aufgabe der aktuellen Jugendarbeit immer wieder sozusagen sich auf unterschiedliche Lebenswelten einzulassen. Hier haben wir im Prinzip ganz ähnliche Themen. Die Themen, die ich vorher auch genannt habe, ich will die jetzt gar nicht mehr vorlesen, weil ich glaube sonst auch, dass ich zu viel Zeit brauche. Aber die Themen, die ich vorher genannt habe, die eine Rolle spielen, eigentlich schon bei der Folie, wo es um Volksgemeinschaftskonstruktion geht, genau diese Themen finden wir dann auf den Blöcken, auf den Seiten, das sind ja keine Blöcke mehr, auf den Seiten der auf TikTok oder auf Instagram wieder. Vielleicht noch als letztes, bevor ich zu den geschlechterreflektierenden Perspektiven komme, auch was den aktuellen Stand dazu angeht. Julia Haas hat in ihrer Forschung sich die Selbstbilder von identitären Frauen angeschaut und sie kann herausarbeiten und sozusagen hier haben wir es auch im Hintergrund, seht ihr, in Selbstinszenierungen von identitären Frauen. Reinhold Bosdorf ist zum Beispiel auch, was ich bei ihr interessant finde, identitär einerseits, gleichzeitig, die kommt aus einer Nazi-Familie, die Mutter ist promovierte Mitarbeiterin, also sie selbst ist promoviert und arbeitet für die AfD, also so, der Großvater schon hatte einen rechten Verlag und dann sind die doch noch sehr gut vernetzt in der völkischen Szene. Das heißt sozusagen, es ist eine Nazi-Familie, aber eine ganz normalisierte, die in ihrem in Nordrhein-Westfalen da vor sich hinleben und sozusagen, und die ist einfach irre erfolgreich mit dem, die Reinhold Bosdorf, was sie macht und auch die Art und Weise, wie sie sich inszeniert. Und Julia Haas sagt, es gibt im Prinzip so drei Frauentypen. Es gibt halt das anständige Mädchen in der rechten Szene so. Es gibt halt die rebellische und es gibt die moderne. Die rebellische ist die, die dann auch mal sagt, irgendwie die Männer bei uns sollten sich mal weniger sexistisch verhalten, die also sozusagen auch Männlichkeit in den eigenen Reihen kritisiert. So. Und dann die Moderne, die sozusagen versucht, die unterschiedlichen Strömungen miteinander zu versöhnen. Julia Haas sagt aber auch, Mutterschaft spielt nach wie vor in allen Inszenierung eine große Rolle und sie sagt, was neu dazugekommen ist, ist die Inszenierung von Wehrhaftigkeit. Sie spricht von einer wehrhaften Feminität, also so ein Zuschautragen von Weiblichkeit nach außen in Verbindung mit Mutterschaft, aber wehrhaft. Also dass es auch Frauen gibt, die damit immer wieder kokettieren. Das heißt, neben dem Röckchen ist dann auch die MG, also sozusagen mal eine Waffe zu sehen, als eine Form der Inszenierung. So, dann versuche ich jetzt mal, damit ich nicht zu viel Zeit nehme, und nochmal irgendwie sozusagen, also im Prinzip kann man jetzt sagen, die ganze Rede vorher, mein Plädoyer ist jetzt, dass es wichtig ist, in der Jugendarbeit, in der sozialen Arbeit, eigentlich in jeder Art von sozialer Arbeit, das Thema Geschlecht in der Rechtsextremismusprävention oder in der Arbeit mit Ideologien der Ungleichwertigkeit, man kann es sogar noch größer ziehen, zentral zu setzen, natürlich intersektional, aber dass es eine Wichtigkeit hat, dass es nicht die jungen Leute gibt und auch nicht die Jugend, sondern dass ganz viele vergeschlechtliche Motive hinter Rechtsorientierung stecken können. Sowohl in der Orientierung in die Szene hinein, als dann auch in der Orientierung aus der Szene heraus. Und dass es wichtig ist, mit verbleibenden, immer noch vorhandenen Stereotypen aufzubrechen und sich möglichst unbefangen und möglichst geschlechterreflektiert den jugendlichen Zielgruppen zu nähern. Und durchaus immer wieder zu reflektieren, ich meine, das macht ihr hier in Sachsen schon wahnsinnig lange, es gibt schon ganz, ganz viele Projekte, die genau mit diesen Geschlechterreflexionen arbeiten, die sagen, es gibt nicht den einen Grund, warum es rechte Frauen gibt. Es ist jahrelang gesagt worden, und das findet man heute noch, in Literatur, die Idee, dass eine Möglichkeit von Ausstieg sein kann, dass er dann mal eine Freundin hat, sozusagen als Ausstiegsmoment aus der extrem rechten Szene, was natürlich absurd ist. Zum einen, wieso nicht sie? Und zum anderen, wieso ist die Freundin dann? Also sozusagen eindeutig nicht rechts. Also da sind so viele verquere Annahmen drin und die finden wir nach wie vor. Und dass so die Orientierung dahin ganz klar auch sein können, das Interesse am jugendkulturellen Lifestyle, Dann diese Selbstdefinition als politische Kämpferin spielt unter anderem auch bei den Identitären eine große Rolle. Die Sache, die nationale Feministin, also sozusagen, wir sind die wahren Feministinnen, weil wir sind die, die wirklich Frauenrechte ernst nehmen. Es gibt aber auch die Hüterin der Familie, also die, die sagen, na ja, ich würde sagen, das ist ein Trend, der indessen auch total in der Mitte der Gesellschaft wieder angekommen ist. Also so eine bestimmte Art von Überhöhung von Mütterschaft oder auch das, was im neoliberalen Patriarchat immer wieder vergessen wird, die Wertschätzung von dem gesamten Care-Bereich und dann last but not least auch die Suche nach einem Schutzraum. Das heißt also nach wie vor eine große Schwierigkeit, erfahrene sexualisierte Gewalt in der Kindheit, die nach wie vor prozentual immer noch einen hohen Betroffenheitsgrad von Mädchen aufweist, und eine sehr große Schwierigkeit, das thematisieren zu können und eine Strategie darin der Externalisierung nach wie vor gegeben ist. Und wenn das in Jugendarbeit zum Beispiel nicht erkannt wird, gibt es schon die Möglichkeit, dass das anders bearbeitet wird. Gibt es die Möglichkeit, also keine kausalen Zusammenhänge, bitte. Die Möglichkeit, dass es anders bearbeitet wird und dann einen Wunsch nach so einer heilen, rechten Welt gibt. Ich habe hier zu viele Folien für die genderreflektierende Prävention. Ich gebe euch die Folien alle gerne mit. Da könnt ihr nochmal zentrale Punkte nachlesen. Ich glaube, mir ist wichtig, nochmal zu sagen, Geschlecht ist nichts, was da ist, sondern was konstruiert ist, was historisch gewachsen ist, was veränderbar ist. So. Die Möglichkeit von Vielgeschlechtlichkeit ist zentral für eine gelingende Präventionsarbeit. Und da habt ihr alle unheimlich viele Möglichkeiten, das auch mitzugestalten und das auch immer wieder mit in den Blick zu nehmen. So, ich würde mal sagen, hier verbleibe ich mal und erstmal herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.